Willkommen zur Episode 28. Heute haben wir das Buch Gott ist ein kreativer Time-Controller auf der Leseliste. Und allein wegen der Unterüberschrift musste ich schon schmunzeln und habe mich auf die Lektüre gefreut. Da steht nämlich so schön plakativ über das Leben außerhalb der Effizienzfalle oder warum wir mit unserem Lebenspartner kein Jahresgespräch führen sollten. Ja, und ich habe mir den Benjamin Schimmel heute als Lesegast in den Podcast reingeholt und sag erstmal herzlich willkommen, Benjamin. Grüß dich.
Hallo Angela, Grüße aus München. Freut mich, dass wir mal auf diesem Weg zusammenkommen.
Ja, sehr schön. Du hast ja mir eine sehr sieben oder acht Bücher vorgeschlagen, die wir besprechen können. Ich habe mir dieses wegen dem Titel ausgesucht. Wir kennen uns nur virtuell über LinkedIn, aber umso besser, dass wir jetzt hier schon im Podcast zusammenkommen. Erzähl doch mal ganz kurz was über dich und deine Kanzlei.
Ja, ich bin 41 Jahre verheiratet. Wir leben hier in München. Ich habe 2015 die Kanzlei meiner Eltern, die es jetzt seit über 40 Jahren gibt, übernommen. Wir sind ein Team von mittlerweile 12 hier in München. Wir bieten die ganz klassischen Leistungen einer Steuerberatungskanzlei an, haben uns dabei so ein bisschen auf Startups, das Handwerk und den klassischen Mittelstand hier konzentriert in München. Uns treibt immer wieder das Thema, wie so viele in der Branche, Digitalisierung um. Und das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe, ganz neben all den Themen wie Homeoffice, New Work.
Und du bist offensichtlich ein Vielleser bei den Vorschlägen, die du mir da so auf die Liste gepackt hast. Hast du alle schon gelesen?
Ja, die habe ich alle schon gelesen.
Ach, sehr gut. Dann müssen wir uns nach dem Podcast nochmal drüber austauschen, welches von denen du mir dann nochmal weiter empfiehlst. Ja, das Buch, wie gesagt, Gott ist ein Kreativer, kein Controller von Frank Dobheite, auch ganz aktuell 2021 geschrieben, also wird auch schon die Krisensituation mit in den Blick genommen. So für mich mal ganz kurz die wichtigsten Erkenntnisse und dann bitte ich dich gleich mit einzusteigen, wie du es so beim Lesen empfunden hast. Also das Erste muss man sagen, ich habe lange nicht mehr so viel gelacht beim Lesen. Also es war eine sehr erfrischende Lektüre. Und letztlich ist es, empfinde ich, so eine Abrechnung mit der Managerkaste, also aus den großen Konzernen, die heute, so wie er es beschreibt, ausgedient hat, aber halt immer noch an ihrem Chefsessel klebt und die geprägt sind von Zahlenfixierung und Ergebnismaximierung. Er führt da den Prototyp Stefan ein, 40, was männlich weiß, studiert BWL oder Jura und eben durch diese Konzentration auf den Profit hat dieser Stefan, er nennt ihn der Entoptimierte, die Menschen aus dem Blick verloren und sein ganzes Buch zieht eigentlich dieser Gedanke durch. Ihr müsst auf die Menschen gucken und nicht auf die Zahlen, damit unsere Wirtschaft wieder in Balance, in vernünftige Schienen kommt. Benjamin, was hast du so für dich als Haupterkenntnis da rausgezogen?
Ja, für mich war es genauso wie für dich eine sehr unterhaltsame Lektüre. Immer mit der Stefan begleitet einen durch das ganze Buch. Es ist so geschrieben, dass man sich das auch sehr gut vorstellen kann. Allerdings habe ich jetzt keine tatsächlichen Dinge mitgenommen, die man eins zu eins in der Kanzleiwelt umsetzen kann. Wir sind ja zum Glück kein Großkonzern wie irgendein DAX-Unternehmen, haben also nicht diese Strukturen. Auf der anderen Seite muss man ja schon sagen, dass viele Geschäftsführungen und Vorstände sehr männlich, weiß dominiert sind und die beiden Berufsgruppen, die du aufgeführt hast, dort sicherlich eine gewisse Häufung haben. Und von daher, glaube ich, ist der, sag ich mal, eine der wesentlichen Botschaften Vielfalt und auch das Bestehende, was wir seit Jahren, Jahrzehnten teilweise tun, zu hinterfragen und einfach auch mal Dinge anders zu machen oder in eine andere Richtung zu gehen, etwas zu wagen. Das sind so Dinge, die man sicherlich mitnehmen kann. Das ist aber jetzt nichts Neues.
Du sprichst mir aus dem Herzen. Also auch ich habe beim Lesen nicht den großen, sagen wir mal, Erkenntnisgewinn gehabt, so nach dem Motto, ah, das mache ich jetzt anders oder das kann ich besser machen. Denn so wie du sagst, und ich denke, das ist jetzt mal das Beruhigende an die Zuhörer, wir haben ja hier überwiegend Steuerberater aus dem kleinen und mittelständischen Umfeld als Zuhörer auch. Also ich glaube, ich kenne keinen, also nein, ich glaube nicht, sondern ich kenne keinen Steuerberater, der so strikt wie dieser Stefan sich an den Zahlen, auf die Zahlen fixiert und da diesen absoluten Optimierungswahn fährt, der natürlich, und da hat er recht, die in den großen Konzernen, in der gesamtgesellschaftlich einiges hat an die Wand fahren lassen. Also diese, sein Plädoyer, ich nenne es mal so, sein Plädoyer für Empathie und gesamtgesellschaftliche Rücksicht ist super und wichtig und richtig. Wir, jetzt sagen wir so, kleinen Lichter haben schon immer so gedacht und getickt, denke ich mal zumindest.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Aber einer der Punkte, die er aufführt, ist, dass eine Aufgabe darin besteht, der Arbeit einen Sinn zu geben, der Tätigkeit im Unternehmen einen Sinn zu geben. Das ist etwas, womit sich, glaube ich, die großen Unternehmen noch schwer tun, aber was man einfach am Arbeitsmarkt auch erkennen kann, was immer mehr ein Thema ist, was die Leute umtreibt und womit wir dann letztendlich auch konfrontiert werden.
Genau. Da hat er einen Abschnitt drin, den fand ich dann nochmal wieder gut. Also es gibt natürlich immer wieder Passagen, wo man, ah, stimmt, genau, schon gehört, immer wieder nachgedacht, kommt immer wieder was hoch. Und das hat mir aber gut gefallen, weil das Why von Simon Sinek, dieser ewige Bestseller, der ja mit das Warum übersetzt wird. Und den Gedanken fand ich pfiffig, nämlich das ist eigentlich falsch übersetzt ins Deutsche. Er schreibt so schön, wenn man halt immer nur Google Translate bemüht und nicht nachdenkt, dann kommt auch mal was Blödes dabei raus. Nämlich, das Warum ist ein rückwärtsgewandter Begriff und das stimmt ja auch. Warum hast du das gemacht? Warum hast du diesen Fehler? Warum, warum, warum? Das ist ja eher was Vorwurfsvolles. Die richtige Übersetzung, die Perspektive nach vorne lenkt, ist das, es müsste heißen, das Wofür. Wofür und für wen tue ich die Dinge? Also das sind dann so kleine, sag mal, Ideensplitter, die er drin hat, die mich dann positiv überrascht haben und auch ermutigt haben, immer weiter zu lesen.
Ja, das ist ein Thema, was ich wirklich wichtig auch finde, insgesamt für uns, dass man sich das immer wieder vor Augen führt, welche Antwort können wir da geben und dann letztendlich auch das eigene Wirken in den richtigen Kontext zu heben. Das ist auch etwas, wo ich denke, wo wir in den Steuerberatungskanzleien einen riesen Vorteil gegenüber den großen Beratungsgesellschaften oder Konzernen haben. Wir haben ja schon immer Work-Life-Balance anbieten können. Und wir hatten schon immer Teilzeitmodelle und familiengerechtes Arbeiten. Aber ich habe selber mal für eine große Beratungsgesellschaft gearbeitet. Da ging es auch immer nur so, wie man hier den Stefan sieht, wichtig, wichtig, beschäftigt und rund um die Uhr Arbeit, Effizienz, mehr. Aber das kann es ja am Ende aller Tage nicht sein.
Moment, ich bin gerade am Nachdenken, welchen Punkt. Ich hatte jetzt gerade einen im Kopf. Mein Mann schneidet die Sachen dann raus, die ich hier verbasle. Also oder manchmal lässt das auch drin, wie es ihm gefällt.
Genau, das ist ja gar nicht so schlecht. Jeder verliert genau. Mal den Faden. Und das ist ja, wie wir schon gesagt haben, nicht ganz so einfach, viele Punkte aus dem Buch rauszunehmen, wo man tatsächlich viel mitnehmen kann.
Ja, genau. Doch, also gar nicht das, was man jetzt für die Kanzlei in der Umsetzung mitnehmen kann. Was ich einfach interessant fand zum Lesen, ist das erste Drittel, erste Viertel, ist ja eher so eine Historie der Managementlehre. Das fand ich mal so ganz interessant, so wie sich das Ganze entwickelt hat, eben von Taylor, also von Henry Ford zu Taylor zu Keynes, also wie die so alle heißen. Und da fand ich die eine Geschichte dann doch beeindruckend, das war mir so gar nicht bewusst, dieser Jack Welch von General Electric, sage ich mal, der Erfinder des Totaloptimierens und der Erfinder, jetzt ist es ein blöder Begriff, der im Prinzip den Stakeholder-Value an allererste Stelle gepackt hat und dem dann Millionen von Managern gefolgt sind. Und das hat dann zu der Schieflage eigentlich geführt, die wir heute erleben, wenn Konzerne eben immer nur gucken, wie können wir die Dividenden und die eigenen Boni und Gehälter erhöhen und dabei eben Mensch und Gesellschaft außer Augen verlieren. Also da fand fand ich das, also das lohnt sich an der Stelle, fand ich, so unter historischem Gesichtspunkt. Und auch wenn Jack Welch selber dann, wann hat er gesagt, also er hat ja das Buch Was zählt geschrieben, was millionenmal verkauft wurde, aber 2009 hat er dann wohl in seiner Altersweisheit gesagt, das war das Dümmste, was er jemals hat sagen können, aber da war es dann zu spät.
Genau. Ich glaube, du meinst den Shareholder Value, oder? Nicht den Stakeholder Value, weil der, das ist ja eigentlich eine Denke, die jetzt den Blick weiter aufmacht. Und der Shareholder Value hat letztendlich, Jack Welch war ja einer der ersten, der Unternehmen, das ist ja im Endeffekt sozusagen ein vergleichbarer Konzern wie Siemens, der breit aufgestellt war und sozusagen immer die schlechtesten dann verkauft hat und auch die einzelnen Unternehmensbereiche immer zur absoluten Top-Leistung getrieben hat. Und das hat dann dazu geführt, ja, man will immer nur den Unternehmenswert erhöhen, den Wert für die Aktionäre erhöhen von Quartal zu Quartal. Und dabei ist so ein bisschen, nicht nur ein bisschen vernachlässigt worden, was sind denn die anderen Parteien in dem Spiel? Ja, das, was man heute häufiger sieht, dass sich Unternehmen auch fragen, was ist denn meine Rolle in der Gesellschaft? Was ist meine Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber und der Umwelt gegenüber? Und das findet natürlich in so einem total auf Profit und Effizienz getriebenen Unternehmen keinen Platz.
Ja, genau. Siehst du, jetzt weiß ich wieder, wo ich vorhin den Faden verloren hatte. Ich wollte dich, also du hast ja auf deiner Website auch diesen Bereich CSR, Corporate Social Responsibility, stehen. Also wo stehen wir und wie sehen wir unseren Platz in der Gesellschaft? Was ich sehr schön finde. Wie hast du denn dein Wofür formuliert?
Wir haben ein Leitbild. Ja, wir wollen auf Augenhöhe miteinander arbeiten, uns gemeinsam entwickeln. Und wofür tun wir das? Wir wollen das Leben unserer Kunden einfacher machen, die ganzen Verpflichtungen, die einem gesetzlich auferlegt wird, zu erfüllen. Aber wir wollen das Ganze auch mit einem nachhaltigen Blick tun. Also nicht nur kurzfristig irgendwelche Steueroptimierungen, sondern was ist denn dem Unternehmer insgesamt wichtig? Wo möchte er hin? Und nicht nur mit seinem Unternehmen, sondern mit seiner Familie und seinem ganzen Leben. Und sagen, für uns das Thema, für uns als Unternehmen, das Thema Nachhaltigkeit. Das eine ist klar, wir sind ein Unternehmen. Wir müssen profitabel sein, damit wir Gehälter bezahlen können, damit wir in Ausbildung, in Infrastruktur investieren können. Aber das Ganze funktioniert eben nur, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der es einen sauberen rechtlichen Rahmen gibt. Und das möchten wir auch zurückgeben. Das heißt, wir versuchen, unseren CO2-Fußabdruck so weit wie möglich zu reduzieren. Wir bringen uns in unsere Gesellschaft ein, indem jeder Mitarbeiter einen Tag beispielsweise sich für ein soziales Projekt engagieren kann. Und wir stellen auch den Mitarbeiter nicht nur in den Dienst des Profits, sondern für den Mitarbeiter muss die Arbeit Spaß machen, er muss sich selbst dort wiederfinden, weiterentwickeln können, ergonomische Arbeitsplätze und so weiter gehören mit dazu. Die Beteiligung an der Unternehmensentwicklung, also wir haben vor zwei Jahren uns zertifizieren lassen, haben wir halt gemeinsam das QM-System erarbeitet und nicht von oben nach unten runtergedrückt.
Super, das ist ja schon eine ganze Menge. Also du hast schon viel nachgedacht über diese Dinge und das ist, glaube ich, das Entscheidende und das ist ja auch, was dann in dem Buch immer wieder durchkommt. Ich habe mir so ein paar kleine, wie gesagt, Splitter mal notiert und wir können ja mal so abwechselnd gucken, ob du da auch noch das eine oder andere hast. Was mir zum Beispiel gefallen hat, war der Gedanke, also natürlich jetzt bei diesen Konzernen, wenn da irgendeine Kommunikation funktioniert über E-Mail und nicht mehr über, wie heißt es, Managing by Walkaround, sondern Managing per E-Mail, was natürlich totaler Schwachsinn ist, wenn man ernsthaft sich für andere Menschen interessiert. Und sein kleiner Tipp an der Stelle war dann, wenn dir was wichtig ist, dann schreib einen handschriftlichen Brief. Und die Vorstellung gefällt mir gut, wenn ich denke, ich als Chef oder Chefin, lass es 15, 10, 12, 15 Mitarbeiter sein, die du hast. Und ich mache mir wirklich für jeden Einzelnen die Mühe, also nicht den gleichen Text dann für alle, das wäre wieder kontraproduktiv, aber jedem Mitarbeiter einmal im Jahr zu welcher Gelegenheit auch immer, einen persönlichen Brief zu schreiben. Das stelle ich mir sehr wertschätzend vor. Machst du sowas? Hast du schon mal gemacht?
Ja, ich mache das, obwohl das immer wieder
Cool.
dazu zurückfragen führt, weil meine Handschrift ist grauenhaft.
Okay.
Und es ist auch kein, sag ich mal, so klassischer Brief, sondern zum Geburtstag bekommt jeder von mir handgeschriebene Karte mit persönlichen Worten. Das ist mir auch wichtig, ja, auch in der Zeit, wo man jetzt eine E-Mail schreiben kann oder so. Ich weiß, mir fällt jetzt gerade nicht mehr, es gibt einen relativ berühmten Unternehmer, der das macht, der regelmäßig Briefe, der hat tausende Briefe auch schon geschrieben an seine Mitarbeiter. Das ist einfach nochmal, also wenn man sich selber in diese Situation versetzt, du bekommst, da muss sich jemand hingesetzt haben auf ein Blatt Papier, der hat sich Gedanken gemacht, der hat es selbst geschrieben, das kann man ja auch sehen an der Handschrift. Der hat sich Zeit für dich genommen. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Botschaft als irgendeine E-Mail, die dann vielleicht auch noch voll Rechtschreibfehlern ist und die Groß- und Kleinschreibung missachtet und wo dann noch die Anrede fehlt. Das kann man nicht miteinander vergleichen.
Ja, und also an der Stelle, ich werde ja auch immer wieder mal gefragt, typischerweise zur Weihnachtszeit, Angela, was soll ich denn dieses Jahr zu Weihnachten meinen Mandanten schreiben? Ganz ehrlich, wenn ich mir die Frage stelle, dann bin ich schon auf dem Holzweg. Weil wenn ich solche Geburtstags, auch den Mandanten gegenüber, bin ich der Meinung, wenn ich diese Geburtstags- oder Weihnachtsgrüße nur mache, weil es irgendwie gesellschaftlich verlangt, erfordert wird, aber gar nicht von mir aus von Herzen kommt, dann kann ich es wirklich gleich bleiben lassen.
Ja, genau. Also das muss man wirklich, das merkt man ja auch. Ja, also finde ich, wenn du was kriegst, das merkst du ja, ist das jetzt irgendwie so ein Standardding? Hat er sich da wirklich Gedanken gemacht oder hat er da irgendwas aus dem Poesiealbum abgeschrieben?
Ja, genau. Und also nur um den Humor vom Herrn Dobheide da nochmal ins Spiel zu bringen, weil wo er das eben schreibt, eine persönliche Karte und warum ist das wichtig? Ich musste so lachen, weil dann schreibt er, naja gut, es ist vergleichbar mit, Sie schreiben ja auch keine Trauerkarte per E-Mail, weil dann könnten Sie Ihrer Frau auch zu Weihnachten Geld schenken. Die Vorstellung finde ich wunderbar, wenn mein Mann das nächste Mal mit dem Umschlag kommt und sagt, hier liebe Angela, 500 Euro zu Weihnachten, kauf dir was Schönes. Ich glaube, ich werde ihm das dermaßen um die Ohren hauen.
Genau, da gibt es ja das gleiche Zitat, wer seinen Lebenspartner kurz vor Weihnachten zum Jahresgespräch inklusive Zielvereinbarung bittet, wird den Unterschied zwischen Theorie und Praxis am eigenen Leib spüren. Das kann ich niemandem empfehlen, das tatsächlich mal so zu machen.
Wobei, also das macht er ja richtig ausführlich und allein dafür hat es gelohnt, also hat es für mich gelohnt, dieses Buch zu lesen, weil er ja über 5 Seiten hinweg dieses 360-Grad-Feedback-Gespräch zwischen Birgit und Martin beschreibt. Warte, ich habe mir das extra notiert, da muss ich ein paar Sachen draus vorlesen, weil das ist gnadenlos lustig. Also er hat dann, also 360-Grad-Feedback, ganz wichtig, dass man natürlich vorher die Nachbarn, die Kinder, die Schwiegereltern alle mit einbezieht und befragt, wie die Birgit so performt hat. Und dann hat man natürlich auch ein paar Kennzahlen in petto, die man der Birgit vorlegt, damit sie später an sich arbeiten kann. Und der erste Faktor ist der LQ-Faktor, also die Leadership-Qualität. Also wie verhält sie sich gegenüber den Kindern? Sind die zufrieden mit ihr und so weiter? Und dann kommt, das ist so gut, der SPW, also Siegfried Paula Wilhelm, als Indikator für aktuelle Marktattraktivität. Was bedeuten die Buchstaben? 6 pro Woche oder 6 pro Monat. Es geht dann so weit. Warte mal, was kommt da noch? Ja, auch sehr schön der NFQ, also der New Friends Quotient. Also es heißt ja immer, man muss schauen, dass man immer wieder Bewegung auch in seiner Beziehung hat und neue Bekanntschaften pflegt. Also diese Vernetzung ist wichtig und 2 pro Monat, dann wirft er so Zielzahlen ins Gespräch und man merkt dann, wie Birgit immer etwas indigniert wird und er sagt dann irgendwie ganz, also ja genau, dann das Ganze auch noch bezogen auf, also wie viel Handtaschen braucht es eigentlich, wenn man nur 2 Hände hat und kann man hier nicht Kosteneinsparungseffekte erzielen und so weiter und so fort. Er schreibt dann nur, man muss aufpassen, sollte die Frau tendenziell zur Gewalttätigkeit neigen, muss man rechtzeitig den Raum verlassen. Aber das bringt es einfach so schön auf den Punkt, wenn, also und unter dem Gesichtspunkt sich mal, ich weiß ja nicht, das ist meine Frage jetzt an dich, wenn ich mir solche Zielvereinbarungsgespräche mit meinen Mitarbeitern mal angucke, wie sinnvoll sind die wirklich und wie ernsthaft tragen die zur Entwicklung des Mitarbeiters bei? Oder setzen sie ihm nur Scheuklappen auf, wo er einfach nur noch auf sein Zielerreichungstableau schielt und guckt, dass er ja da irgendwie in das Schema passt?
Genau, das, also für mich ist das Thema Mitarbeitergespräche wichtig, ja, dass man sich einmal, mindestens einmal auch strukturiert Zeit nimmt, um auf das vergangene Jahr zu schauen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, wo möchte der Mitarbeiter hin, dass man wirklich in ein Gespräch zu dem Thema auch kommt und das Messen in, sag ich mal, Performance-Indikatoren greift ja häufig zu kurz. Ja? Also natürlich gibt es überall, also sozusagen, wir müssen ökonomisch funktionieren, jeder aus der Kanzleiwelt kennt ja die ganzen Benchmarks, die es da gibt, aber das Engagement des einzelnen Mitarbeiters umfasst ja mehr, ja? Also wie bringt sich jemand ins QM-System ein, wie bringt er sich in die Ausbildung ein, wie trägt er zum Klima in der Kanzlei bei, wie denkt der Mitarbeiter nach vorne, wie verkauft er einen nach draußen. Also jeder hat ja andere Qualitäten, das ist auch das Thema Vielfalt. Und deswegen glaube ich, greifen diese ganzen, sag ich mal, schematisierten Mitarbeiterbewertungsbögen ins Leere. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist.
Also da habe ich auch einen Denkwandel in den letzten 10 Jahren hinter mir. Diese ganzen Punktesysteme, die es ja gibt, die sind letztlich der Wahnsinn. Die versuchen immer ja nur Subjektivität in Objektivität zu verwandeln.
Ganz
ein genau. Mitarbeiter, der jetzt, ja, wenn ich alle Punkte zusammenzähle und er hat 87 von 100, was soll das? Und der wenn das ein fröhlicher, freundlicher, optimistischer Mensch ist, der andere mitreißt und begeistern kann und Spaß hat an seiner Arbeit und er hat halt dann nur 57 Punkte, bei was auch immer, ist doch völlig egal. Also dieser Wahnsinn, ich glaube, das kommt sehr gut raus in dem Buch und wird auch immer wieder pointiert dargestellt, dass man von diesem Performance- und Bewertungswahn auch runter muss, um die Potenziale seiner Mitarbeiter zu entdecken und zu erkennen.
Und das ist, glaube ich, auch genau die Herausforderung, vor der so große Konzerne stehen. Ja, ist natürlich was anderes, ob du jetzt tausende Mitarbeiter in irgendeiner Form beurteilen musst, schauen musst, wo sind da deine Talente, wen entwickelst du irgendwie weiter, als wir jetzt in unseren eher mittelständischen Unternehmen, wo du noch einen direkten Draht zu deinen Mitarbeitern hast. Also ich habe die gleiche Entwicklung durchgemacht. Ich kenne ja diese Systeme auch und dann verliert man sich in Diskussionen. Ist es jetzt 8 oder 9? Und bei dem Merkmal ist es da 7 oder 5? Und was bedeutet jetzt die 87? Und man vertut eigentlich wertvolle Zeit, die man ganz konkret damit nutzen könnte, zu identifizieren, was ist es denn jetzt ganz konkret, wo der Mitarbeiter sich noch entwickeln möchte oder wo genau der richtige Platz für den oder die Mitarbeiterin ist.
Ja, und da bringt er auch, das ist zwar jetzt nicht unmittelbar in dem Zusammenhang, aber ein Gedanke, der mir auch gefällt, das Kapitel heißt auch, die Mutter aller Antworten ist die Frage, wo er nochmal hinterfragt und durchdenkt. Also natürlich, ich habe auch Kommunikationstechnik rauf und runter hinter mir, Trainings ohne Ende und es gibt ja immer dieses Fragetechniken musst du üben, ne? Ganz, ganz wichtig, die richtige Frage an der richtigen Stelle und am Anfang die öffnende Frage und zum Schluss die Abschlussfrage und. Und das hat mich nochmal schon, das hat mich so ein bisschen bewegt und zum Nachdenken angeregt, dass er dann sagt, naja, wir sind bei dieser Fragetechnik eigentlich falsch konditioniert, weil da geht es nur um Dramaturgie. Also wie verläuft ein Gespräch, damit es irgendwie rund wird und ich zu einem Abschluss, zu einem Ergebnis komme. Er sagt, also die Fragen sind spannender als die Antworten. Also eine Frage, die mich stolpern lässt, die mich vielleicht meine eigenen Ansichten auf den Kopf stellt, die hinterfragt und die zu tieferen Einsichten führt. Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Also und ich kenne das jetzt aus meinem Bereich. Wir, Cordula und ich, meine Kollegin, wir machen ja immer unsere Strategiefragen. Und wir sind gerade letztes Jahr, glaube ich, sind viele auf solche Fragen gestoßen, wie eben, was wäre, wenn die Welt eine Scheibe ist und nicht rund? Also bitte, so schlimm ist es nicht. Aber einfach mal alles auf den Kopf stellen und sagen, ja, was wäre denn, wenn es dieses oder jenes nicht mehr gäbe oder wenn es das andere gibt? Oder das sind ja dann diese Visionäre, diese Vordenker wie Elon Musk, die dann die Massen begeistern, weil sie einfach Fragen stellen, die so keiner sich fragen traut und dann auch noch überlegen, wie kann die Antwort dazu ausschauen.
Genau, und die eben nicht, wie der Stefan aus dem Buch, alles aus der Vergangenheit extrapolieren und das Unbekannte ist das große Böse. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Das ist auch für uns, in unserem Berufsstand, wo wir sehr harte Rahmenbedingungen durch Gesetze haben, Haftung etc., aber einfach mal sich zurückzunehmen und eine Sache aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen und Sachen einfach mal anders machen. Zum Beispiel das liebe Thema Unterschrift. Wo muss ich denn überhaupt eigentlich noch unterschreiben? Also nicht jetzt nur aus dem rechtlichen Sinne, sondern auch, wo braucht es denn eigentlich noch eine wirkliche Unterschrift? So ein kleines Beispiel.
Das, denke ich, ist was, das kann eine gute Beraterrolle sein, heute und in Zukunft für Steuerberater, wenn ihr diejenigen seid, die solche Fragen stellen. Das stelle ich mir eigentlich sehr wertvoll vor, wenn ich die Unternehmerin bin, also ich bin ja auch eine, und mein Steuerberater, meine Steuerberaterin macht eben nicht eine Bilanzbesprechung mit mir, sondern sagt Mensch, Angela, Zahlen, Vergangenheit, hier einmal fürs Finanzamt die Unterschrift und das sind die Steuern, die du zahlen hast oder wiederbekommst. Das ist ja das Uninteressante. Aber lass uns mal über deine Unternehmenswelt reden. Wo bewegst du dich gerade? Warum machst du es so, wie du es machst jetzt? Das vielleicht finde ich eine spannende Frage. Warum machst du das so, wie du es jetzt machst? Was könnte anders gemacht werden? Wie könnte es anders gemacht werden? Also da die Mandanten auf neue Gedanken bringen, das glaube ich, ist eine gute Rolle für euch.
Ja, sehe ich auch so. Also einfach auch mal abholen, was treibt dich denn gerade um? Ja, Bilanz ist ja Vergangenheit, das ist alles schön und gut. Die meisten Unternehmer kennen das ja auch, vielleicht jetzt nicht so im Detail, wie wir es jetzt im Abschluss haben, aber die wissen, wo sie stehen. Die interessieren, die sind ja ganz woanders schon zeitlich. Und man kann auch mit den Unternehmern ins Gespräch kommen, die sozusagen sich vielleicht, die selber noch nicht so über den Tellerrand geschaut haben und auch mal sagen, Mensch, weißt du eigentlich, was da so gerade passiert am Markt? Ist das vielleicht eine Bedrohung für dich? Wie könntest du denn damit umgehen? Und daraus entwickeln sich dann eigentlich gute Gespräche. Also ich habe zumindest damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Das mag nicht jeder Unternehmer, aber sozusagen der Vollblutunternehmer, der springt ein auf so eine Frage.
Auch eine Frage, die ich mir total spannend finde, also da rede ich auch gerne immer mit anderen drüber, woher holst du dir neue Ideen? Wo bekommst du Inspiration?
Für mich ist es der Austausch mit Leuten, mit auch aus ganz anderen Branchen, im Freundeskreis, in der Freizeit, lesen, reisen, um einfach den Horizont aufzumachen. Aber da hat jeder ganz andere Quellen der Inspiration.
Ja, ich denke nur, wenn man so eine Frage mal seinen Mandanten stellt und er hat keine Antwort drauf, dann würde ich mir Sorgen machen um diesen Mandanten.
Ja, wobei, überspitzt, genau, weil vielleicht überrollt die Frage in dem Moment. Weil man darf ja auch nicht vergessen, wenn man da jetzt einen Mandanten vor sich sitzen hat, der bislang nur die klassische Abschlussbesprechung gewohnt ist, für den ist ja schon dieses Setup erstmal eine Überraschung. Und vielleicht hat er sich mit der Frage noch gar nicht beschäftigt. Aber wenn man etwas tiefer gehen würde, dann würde man mit Sicherheit irgendwas finden, was die Quelle der Inspiration ist.
Das schreibt er auch. Er hat da jetzt auch irgendeinen Konzernchef als positives Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher es ist, von dem er auch berichtet, der bucht sich bei, ich weiß nicht wie vielen Online-Seminaren ein, der liest ganz viel, der hört ganz viele Podcasts, also sich aus den unterschiedlichsten Bereichen Ideen zu holen, Anregungen. Und das ist der Job, sagt er ja auch, von einem guten Unternehmenslenker, dass man eben nicht mit der Wiedervorlagemappe durch die Gegend läuft und seine Jobs abarbeitet. Das ist was, das sollte man delegieren, sondern dass man sich Inspiration holt, Ideen für die Zukunft. Und ein Managementberater hat mal ganz viele Unternehmenschefs begleitet 3 Monate lang und festgestellt, die sitzen zu 70% ihrer Zeit einfach in Meetings, in so Zahlen-Meetings. Und da sagt er, was für verschwendete Zeit. Da kommt nichts dabei raus, außer dass er das weiß, was er vorher auch schon wusste. Raus aus dem Kalender mit solchen Meetings und dann eben rein in den Kalender. Geht's auf Messen, lernt Leute kennen, lest was.
Ja, das ist immer einfacher gesagt, als sehe ich auch so. Ja. Es ist immer einfacher gesagt als getan, weil man ist ja schnell so in seinem Tunnel. Ja, wird da zugebucht mit Meetings, macht da ein Ding nach dem anderen. Ich selbst für mich habe so gemacht, ich habe mir einen Tag in der Woche, das ist sozusagen mein Unternehmertag, der ist frei von externen Terminen, da kann auch niemand irgendwelche Termine buchen, die vergibt dann nur ich. Und das nutze ich für solche Sachen. Und das war am Anfang ein bisschen schwierig für mich, weil sozusagen so einen ganz freien Tag, den dann ohne schlechtes Gewissen zu haben. Aber das funktioniert für mich gut. Da bin ich auch sehr froh drum.
Das finde ich cool. Also das ist ja dieses, wie heißt der berühmte Spruch? Mir fällt jetzt der Name nicht. Seven Habits of Highly Effective People. Du musst an deiner Kanzlei, an deinem Unternehmen arbeiten und nicht in deinem Unternehmen. Das ist ja genau Sinn und Zweck. Cordula, meine Kollegin, die hat da wunderbar, die nennt es ja, das ist dann Fridays for Future in der abgewandelten Form.
Ja, das nee, passt also gut. Das, weil man muss sich ja irgendwie die Zeit nehmen, das angucken, sonst passiert es nicht. Also man kann natürlich, jeder läuft ja offen durch die Welt und man sieht am Wochenende was oder man tauscht sich mit jemandem aus und dann kommen neue Ideen. Aber die müssen ja dann auch umgesetzt werden. Die musst du ja dann auch in den Unternehmensalltag bringen. Und man muss einfach mal machen.
Warte mal, wo habe ich mir das aufgeschrieben? Das ist mit den Ideen, das fand ich sehr schön, nämlich du brauchst nicht nur Mut, sondern Tapferkeit. Das hat mir gut gefallen. Also du musst nicht nur Mut haben, um neue Ideen umzusetzen, sondern du brauchst auch ein Stück weit Tapferkeit, weil das ist mehr als Mut, weil das der Tapfere heißt auch, da steckt Schweiß, Arbeit, Konsequenz, Disziplin dahinter, bis das Ganze mal umgesetzt wird, weil sonst bleibt es einfach im Stadium der Idee hängen. Den Spruch, den fand ich nochmal schön.
Genau, also den fand ich auch sehr schön, weil du hast vorhin Elon Musk bemüht und man sieht ja immer nur die Unternehmer, die jetzt erfolgreich sind, die riesigen Unternehmen aufgebaut haben. Aber selbst wenn man bei denen mal in die Biografie schaut, was da alles nicht funktioniert hat und wie viel Schweiß und Tränen da geflossen sind und durch wie viele Betonwände die rennen mussten, sieht man nicht.
Ja, genau. Das finde ich auch immer bei diesen ganzen Biografien oder Lobeshymnen auf die Erfolgreichen von heute. Dieser Teil, was bis die dort sind, wo sie heute sind, der wird immer so mini, mini dargestellt und das Heroische wird ganz groß. Ich finde, umgekehrt ist es eigentlich das viel Wichtigere, dass es eben nicht von heute auf morgen oder mit einem Fingerschnipsen passiert und das sind die Glückspilze, denen das in Schoß fällt, sondern die haben da auch ja viele Jahre oder sogar Jahrzehnte hart gekämpft und gearbeitet und gegen die Windmühlen angetreten, bis sie dann an der Stelle sind, wo sie heute sind. Ja. Einen kleinen Punkt habe ich noch aufgeschrieben, weil da habe ich mich an was erinnert aus meiner hübnerischen Vergangenheit. Er schreibt einmal, finde ich eigentlich ganz schönen Satz. Wenn Innovation erfolgreich sein soll, muss nicht nur das Forschungsbudget, sondern auch das Kommunikationsbudget erhöht werden. Finde ich ein super Gedanke, weil bei all dem Digitalisierung, neue Techniken, Veränderung, was wir in jedem Unternehmen und auch in jeder Kanzlei haben, damit es bei den Mitarbeitern positiv aufgenommen wird oder überhaupt mal angenommen werden kann, da fehlt es oft an der Kommunikationsfähigkeit und dem mehr Augenmerk zu schenken. Und ist mir eingefallen, also ich habe aber in Wien bei Hübner und Hübner gearbeitet, das ist fast 30 Jahre her. Und wir haben damals eine Mitarbeiterzeitung geschrieben auf den Zeitpunkt nach 10 Jahren. Also wenn man sich heute zum Beispiel hinsetzt mit all seinen Mitarbeitern und sagt, komm, wir schreiben die Kanzleizeitung 2030. Und jeder schreibt einen Artikel, wo er sagt, wo sieht er sich da? Und wir hatten, leider finde ich das Dokument nicht mehr, das ist in irgendwelchen wahnsinnigen Dateidingen verloren gegangen. Aber ich weiß noch, wir haben richtig, richtig lustige Artikel da gehabt. Und einiges davon wahr geworden, einiges nicht, aber diese visionäre Vorstellungskraft mal zu entwickeln, ich schreibe, als wenn ich mich schon im Jahr 2030 befinde und halte Rückschau. Das entwickelt so viel Kraft und Potenzial. Also das kann ich jedem echt nur ans Herz legen, wenn man sich mit Veränderungen, Bewältigung auseinandersetzt.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört und klingt sehr spannend. Ja. Wir haben das jetzt bei uns noch nicht gemacht, aber das nehme ich gleich mal mit in die nächste Teambesprechung.
Ja, genau. Etwas Klassischere ist ja, man kann auch, ich weiß nicht, wie lange gibt es eure Kanzlei? Du hattest das vorhin, glaube ich, gesagt.
Seit über 40 Jahren, ja.
Doch, seit über 40, sehr gut, dann, aber dann schreibt ihr quasi die die Jubiläumsfestschrift zum 50-jährigen Kanzleijubiläum.
Das wäre was, ja.
Ja, genau. Also ich kenne das aus den Büchern, da soll man mal seine Grabrede schreiben, aber das finde ich so deprimierend, den Gedanken. Also lieber im Positiven.
Ja, aber das Thema, also um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, Kommunikation, das ist, glaube ich, wichtig. Also man muss sich einfach die Zeit auch nehmen, Themen immer wieder und aus anderen Perspektiven mit einem unterschiedlichen Aggregationsgrad beleuchten und immer wieder. Ne? Also so nach dem Motto, steter Tropfen hüllt den Stein. Ne? Und weil man sich meistens, also das kenne ich jetzt so von mir, man beschäftigt sich ja mit einem Thema schon sehr lange, bis es dann sozusagen in die Organisation und in die Umsetzung kommt und an allen Stellen ankommt, sodass es für einen selber schon ein alter Hut ist. Mir fällt jetzt das Buch gar nicht mehr ein, das ist mir da so im Kopf hängen geblieben. Bei einer Veränderung, wenn man sich selbst schon gar nicht mehr hören kann, weil man das so oft erzählt hat, dann fängt es langsam anzukommen.
Weil das ist auch immer, das höre ich oft von Steuerberatern, Steuerberaterinnen, die dann sagen, ich habe das doch meinen Mitarbeitern schon so oft gesagt, jetzt haben die das immer noch nicht verstanden. Und ich sage dann immer, wie oft hast du es ihnen denn, zähl mal nach, wie oft hast du es ihnen gesagt? Naja, 2-3 Mal, dann sage ich ja 20, 30 Mal. Ja. Weil du hast es natürlich, also kenne ich ja auch von mir und ich bin auch so der Typ, ich denke sehr schnell und ich weiß auch, manchmal kommen die anderen nicht mit. Aber für mich ist es glasklar, weil ich habe ja alles schon durchdacht und ich verstehe da nicht, wieso fragen die jetzt? Was fragen die da? Das ist doch alles, ist doch logisch, was ich da erzähle, weil ich habe schon 2 Wochen lang alles in meinem Kopf gewälzt und die für und wieder und ich weiß alles. Aber das dem anderen zu vermitteln, das ist ja die hohe Kunst und das vergessen wir oft, dass der andere eben nicht unseren Kopf hat und auch nicht in unseren Kopf reinschauen kann.
Also das ist dieses, das, was man denkt, was man sendet, ist ja nicht unbedingt das, was bei dem Empfänger auch ankommt.
Ne? Ja.
Genau. Und auch das muss man immer wieder, da muss man sich auch immer wieder hinterfragen. Nur weil wir das gleiche Wort verwenden, muss das für beide Seiten nicht die gleiche Bedeutung haben.
Ja, genau. Da finde ich, hat er auch nochmal, also auch das ist sehr schön in dem Buch. Er hat ein paar Grafiken drin und immer so wieder Zitate, sehr schön, kann man sich einen ganzen Zitatekalender draus basteln. Aber weil du das gerade sagst mit der Kommunikation, fällt es mir wieder ein. Er sagt auch, warum gibt es kein Lernfach Wortgewandtheit in der Ausbildung? Ich finde es ein so schöner Gedanke und der wäre so wichtig, dass wir wirklich Kommunikation als Lernfach haben und Wortgewandtheit. Und da hat er so eine tolle Grafik, die jetzt genau das nochmal bebildert. Also so ein großer Kreis, muss man sich vorstellen. Und da steht dann, also ganz, ganz, das meiste Feld ist what I think, also was ich denke. Dann gibt es in diesem Kreis so einen kleineren, da steht dann, was ich davon in Worte fassen kann. Da drin ist noch ein kleinerer Kreis, was ich zu anderen Leuten sage und dann kommt so ein Mini-Mini-Punkt und da steht dann, was die anderen aktuell verstehen von dem, was ich sage. Das drückt es nochmal so schön aus, dass man sich dessen bewusst sein muss, dass das Denken und Sprechen und Ankommen beim anderen so vollkommen verschiedene Welten sind.
Ja, also und jeder ist auch ein anderer Typ. Bei anderen, bei jemandem kommt was visuell besser an. Dann ist auch die Frage, wann kommuniziere ich? Ja, es gibt Leute, die sind in der Früh besser drauf, andere können besser am Nachmittag. Also es gibt so viele Aspekte und allein deswegen immer wieder ins Gespräch kommen, ja, weil dann ja auch immer wieder, also das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, sondern das geht ja in beide Richtungen, da kommt ja was zurück und dabei entsteht dann auch wieder was Neues. Deswegen, also Kommunikation ist in meinen Augen immer noch unterbewertet in den meisten Unternehmen.
Ja, unterbewertet und gleichzeitig eine Schlüsselkompetenz. Also da bin ich fest überzeugt davon. Ja, Benjamin, also dafür, dass wir nicht so viel rausziehen konnten aus dem Buch, haben wir die Dreiviertelstunde schon nahezu durch. Ich habe noch einen kleinen Punkt zum Abschluss. Hast du noch was, wo du sagst, das magst du noch loswerden?
Also wortgewandt, das hat der Autor, das kann der Autor auf jeden Fall. Und insofern ist es eine wirklich, finde ich, unterhaltsame Lektüre, die ich nur empfehlen kann.
Ja, genau. Und das runde ich jetzt einfach ab, weil das Buch heißt ja, Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Und er macht dann relativ zum Schluss ganz wunderbar, schreibt er, also im Namen von Gott, das Mail an alle Menschenbürger, nämlich unter dem Gesichtspunkt, naja, wenn Gott ein Controller wäre, wie würde dann seine Mail heute an die Menschheit ausschauen? Und es ist auch wieder so lustig und ich sage nur, also allein das Betreff, ne, du weißt, das sind diese hohlen Sprüche, die heute rausgehauen werden von Konzernen, um ihr Why zu beschreiben, also shape your destiny, the sky is not the limit. Und dann schreibt halt der liebe Gott, dass es gibt jetzt neben den 10 Geboten, gibt es das eine, das über allem steht. Und das heißt eben, du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut, aber nachhaltig profitabel sein und eine jährliche Wachstumsrate von 5% erwirtschaften. Und erklärt dann auch der liebe Gott, wie er das schaffen wird. Also ist klar, erstens diese, was, es gibt 3.395 unterschiedliche Sprachen. Die Bibel ist da in jeder Sprache übersetzt, viel zu komplex, kostet viel zu viel Geld, kann eingespart werden mit der Konzentration auf eine Sprache. Die Bibel künftig nur noch auf Spanisch, weil Südamerika ist der größte Wachstumsmarkt. Die sehr schön für die Neuanschaffung von kostspieligen Kleinlebewesen inklusive Kindern muss ein verbindliches Antragsformular ausgefüllt werden. Und natürlich ist ihm klar, dem lieben Gott, dass auch in den eigenen Reihen gespart werden muss und angesichts der schwindenden Zahlen der Kirchenbesucher wird natürlich auch beim eigenen Personal gekappt und angesetzt. Das ist einfach so, so wundervoll zu lesen. Und so, egal, ob man religiös ist oder nicht, es bringt einen zum Lachen. Vor allem dann der eine Satz, ja, also wir haben uns mit unserem höchsten Führungsgremium der Heiligen Dreifaltigkeit zu einem Outside-Meeting in eine andere Galaxie zurückgezogen und in einem Design-Thinking-Workshop eine neue Wachstumsstory für den Planeten zu entwickeln. In diesem Sinne kann ich auch nur so wie du sagen, wunderbare Sommerlektüre. Gönnt es euch und schmunzelt. Und der eine oder andere gute Gedanke ist drin, den man dann für sich mitnehmen kann und verinnerlicht. In diesem Sinne, Benjamin, sage ich danke. Das war sehr schön. Und angesichts deiner vielen Bücher, die du mir noch mit auf den Weg gegeben hast, werden wir das eine oder andere bestimmt hier nochmal gemeinsam im Podcast besprechen.
Danke auch von meiner Seite, Angela. Sehr gerne. Such dir einfach eins raus und dann sprechen wir uns nochmal.
Alles klar. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.